BBAG. Für Fans, für alle Ligen. Dein Podcast. Willkommen bei der vierten Episode von BBAG, der Podcast. Auch heute soll es um Menschen mit Behinderungen gehen und um den Fußball. Wir springen quer durch die Republik und durch die Ligen. Zwischen Champions League und Regionalliga liegen bei uns nur ein paar Minuten. Ihr werdet's hören. Für Fans, für alle Ligen. Das Motto der BBAG kann kaum jemand besser verkörpern als Petra Köhnen, die Behinderten-Fanbeauftragte von Alemannia Aachen. 2007 fing sie am Tivoli an, nachdem ihr Verein gerade aus der Bundesliga abgestiegen war. Inzwischen spielt die Alemannia viertklassig und Petra Köhnen ist ihr immer noch treu, ihren Fans, die sie betreut, ebenso. Auch wenn es etwas anderes ist, ob man nach Berlin oder Hamburg fährt oder nach Lippstadt oder Bonn. Aber hört selbst. Heinz Schindler traf sie am Tivoli und wollte zuerst wissen, wie lange Petra denn schon dabei ist.
2006, 2007 war die Saison, wo wir aufgestiegen sind, erste Liga. Da habe ich schon so ein bisschen reingeschnuppert, aber so richtig angefangen habe ich dann 2007, 2008 die Saison, wo wir zweite Liga gespielt haben.
Mit diesem Titel Fanbehindertenbeauftragte oder Behindertenfanbeauftragte, du warst aber schon vorher auf dem alten Tivoli als Begleitperson da.
Ja, genau. So bin ich eigentlich mehr oder weniger zu dem Job gekommen, sage ich jetzt mal. Ich habe meinen Bruder, den Frank, einige Zeit schon immer begleitet, bin halt mit ihm zum Tivoli und auch sehr viele Auswärtsspiele mitgefahren. Und dann wurde ich dann gefragt, ach hör mal, wir hätten da einen Job für dich. Wie ein Job? Ja, das machst du ja eigentlich schon. Wir müssen jemand haben, der sich um die Rollstuhlfahrer kümmert. Und da du das ja jetzt eigentlich schon ein Jahr machst, würdest du das denn machen? Ja, und dann habe ich dann gesagt, was muss ich denn machen? Ja, nee, du, das, was du jetzt auch machst, das musst du so weitermachen. Dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mir das Ganze mal an. Ja, und so ist das dann entstanden, dass dann peu à peu Sachen für mich hinzukamen, wo ich gesagt habe, wenn du es machst, dann willst du es aber auch richtig machen. Ja, und dann folgten die ersten Einladungen von der BBAG und von der DFL. Und an diesen Tagungen habe ich dann teilgenommen und habe dann die Kollegen kennengelernt. Und da habe ich dann erstmal gesehen, was die überhaupt machen. Und da habe ich gedacht, so Petra, das möchtest du in Aachen jetzt auch umsetzen. Ja, so ist das Ganze mehr oder weniger entstanden.
Das heißt eigentlich, mehr Quereinstieg geht doch kaum, oder?
Ich will jetzt nicht sagen, ich bin ins kalte Wasser geworfen worden, weil ich habe ja zugestimmt und habe ja auch gesagt, ich mache das und ich würde es auch gerne machen. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, bin ich auch ein bisschen stolz darauf. Auch wenn wir jetzt in Anführungsstrichen nur vierte Liga sind, trotzdem bin ich total happy, dass ich diesen Job mache und was so zurückkommt. Dieses Lächeln von dem Rollstuhlfahrer oder von den Leuten, die am Ende der Saison kommen und einen drücken und umarmen und sagen, Petra, du bist echt die Beste, was du alles tust. Und ich denke immer, ich tue doch gar nicht viel. Doch, für die tue ich viel, so sagen sie halt. Ne? Und das ist einfach total klasse und das kann man eigentlich auch gar nicht mit Geld bezahlen.
Du bist aber auch eine Macherin, oder?
Ja, doch. Also wenn ich was anpacke, dann soll es nicht nur 50% sein, dann soll es auch die 100% erreichen. Das war auch damals so die ersten Gespräche mit der Geschäftsführung, wo ich gesagt habe, wenn ich das mache, dann möchte ich auch dann das vernünftig machen. Und dann haben die gesagt, ja klar, was brauchst du, was hättest du gerne? Ja, und dann habe ich dann das ein oder andere anschaffen lassen, sage ich mal, und habe dann gesagt, okay, dann könnte man das ja so mit und mit ein bisschen steigern. Und ja, so ist das Ganze dann so peu à peu, hat sich das Ganze verbessert.
Du hast ja auch ein bisschen was abgucken können, auch bei anderen Vereinen, wenn du mal auswärts irgendwo mit warst, ne?
Ja, genau. Das war für mich total klasse. Als wir dann zweite Liga hatten wir ja schon noch ein paar namhafte Vereine und da hat man dann halt schon gesehen, oh, die haben einen Service, die bieten Tee an in den kalten Wintermonaten, die haben einen Getränkehalter und da gibt's Decken. Das waren dann so Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, ja, das kann man auch umsetzen. Ja, mit diesen Vorschlägen bin ich dann auch wieder zu Alemannia gelaufen und habe gesagt, wie sieht's aus? Können wir da vielleicht was anschaffen für die Rollstuhlfahrer? Ich hätte da eine Idee. Ja, und so ist das eigentlich dann immer weiter, hat sich das Ganze entwickelt. Ja, und dann kamen auch irgendwann mal die Sponsoren auf mich zu von verschiedenen Sanitätshäusern und sagten, können wir dir einfach was Gutes tun? Ja, und dann brauche ich natürlich nicht lange überlegen. Da finde ich immer irgendetwas.
Der Verein hat sich, wenn man das so salopp sagen darf, aber auch nicht lumpen lassen, ne? Wenn es darum ging, deine Kundschaft, ich nenne sie jetzt mal so, gut auszustatten hier.
Ja, also definitiv, das muss man sagen. Also da ist Alemannia Aachen nicht vierte Liga, da sind die definitiv erstligareif, das muss man sagen. Egal, ob es jetzt über die Blindenreportage war, für 10 Geräte anzuschaffen oder den Servierwagen für die Getränke oder die Decken mit Sponsoren oder auch, was sie selber bezahlt haben. Wir kriegen jetzt immer noch die kompletten Getränke von der Alemannia bezahlt, ne? Und das zur vierten Liga. Egal, was die jetzt kosten, ob ich jetzt, wie viel Kaffee ich kaufe oder Tee und Wasser, Cola, das geht alles über die Alemannia. Und da muss man wirklich auch richtig Danke sagen, ja.
Ihr habt, das muss ich mal erklären, den Behindertenbereich ja eigentlich zweigeteilt zu beiden Seiten der Trainerbänke. Das heißt eigentlich, ihr braucht alles doppelt, Personal im Idealfall auch.
Ja, es ging leider baulich nicht anders. Wir haben auf der einen Seite 42 Rollstuhlfahrerplätze und auf der anderen Seite ebenfalls direkt am Innenraum. Wir müssen quasi durch den Spielertunnel mit unseren Servierwägelchen fahren. Dann war das also wirklich ein bisschen umständlich. Da war der Kaffee ja schon kalt. Nein, Scherz, aber dann irgendwann gesagt worden, Mensch, es wäre doch toll, wenn wir da zwei Leute haben und da zwei Leute, da wir wirklich öfters schon mal so ganz gut besucht sind, ne? Wir haben also halt auch wirklich viele Dauerkarteninhaber, dann haben wir gesagt, okay, dann wirklich ein paar Kannen mehr kaufen und das ist auch seitens der Alemannia ja gar kein Thema und somit ist auch das Personal aufgestockt worden. Also mein Mann ist sowieso immer dabei gewesen und hat die Seite bei uns dann schon mitgeholfen und dann ist meine Tochter, die Katrin, mit ihrem Lebensgefährten, mit dem Nick, noch dazugestoßen und ja, da habe ich also volle Unterstützung, also quasi ein Familienduell, die einen auf der anderen Seite und mein Mann und ich dann auf der Heimseite, aber das wechseln wir auch schon mal, das ist gar kein Thema.
Wie sieht denn so eine Rundumversorgung für die Behinderten und Rollifahrer, die Sehbehinderten, die Gehbehinderten etc. pp. Hier aus?
Vor Spielbeginn kriegen die Getränke und in der Halbzeit auch nochmal. Natürlich können die zwischendurch auch immer kommen, aber wir servieren dann quasi mit Kaffee, Tee und mit Cola und Wasser. Zur Weihnachtszeit haben wir schon mal ein paar Plätzchen dabei oder so. Von der Großbäckerei hier in Aachen haben wir auch schon mal kleine Wegmenschen bekommen zu St. Martin oder so. Also das, sowas gibt's wirklich und das ist total klasse und da freuen die Rollifahrer sich ja unheimlich. Ja, und dann haben wir auch noch Decken. Wir haben damals einen Sponsor gehabt, der 100 Fließdecken von Alemannia gestiftet hat. Und wer dann kalt hat und keine Decke dabei hat, der bekommt dann eine Decke. Ja, und nach Spielende wammeln wir die wieder ein. Und dann haben wir unseren Zeugwart von Alemannia, die gute Seele, der wäscht die uns dann auch. Ne? Und wir sammeln die immer ein bisschen, weil wir halt auch genug haben. Und dann hat er die große Waschmaschine, wo die Trikots reinkommen, kommen dann auch unsere Decken rein. Ja, genau.
Die hier kommen, das sind aber, ich sag mal, nach wie vor ähnlich viele wie in den höheren Ligen kamen. Will heißen, Liebe kennt hier wirklich keine Liga.
Das ist so. Also ich muss sagen, zu Zweitliga-Zeiten hatten wir immer 76, 77 Dauerkarteninhaber. Das war unser Limit. Mehr durften wir gar nicht. Wir hätten wahrscheinlich noch 15, 20 verkaufen können. Wir mussten echt einigen Leute absagen oder auf eine Warteliste setzen. Ist wirklich so, weil wir halt auch die 10%-Regelung für die Gästefans halten mussten. Da haben wirklich Leute angerufen und haben gesagt, dann setz mich auf die Liste, wenn jetzt Verein kommt und die bringen nicht so viele Fans mit, dann ruf mich doch bitte an, dass ich dann die Gästekarte noch haben kann. So, und jetzt muss man wirklich sagen, zur vierten Liga haben wir immer noch zwischen 52, 54, 56 Dauerkarteninhaber.
Kommen die eigentlich alle hier aus Aachen oder was beim Dreiländereck nahe liegt, vielleicht auch mal aus Belgien oder aus Holland rüber?
Also wir haben Leute aus Belgien, aus Holland, wir haben Leute aus der Eifel und die fahren auch dann schon mal locker eine Stunde. Und wir haben jetzt ein Pärchen, die sind von Aachen weggezogen nach Nordhorn. Das muss man sich vorstellen. Und die kommen zu den Heimspielen. Die fahren mittags teilweise mit dem Zug los, damit die abends hier sind. Und die kamen das letzte Heimspiel, kamen die wirklich eine halbe Stunde zu spät und sagten, wir haben den Anschlusszug verpasst. Wir sind schon seit 12 Uhr unterwegs. Dann sage ich, wie, ihr seid ja schon 8 Stunden unterwegs, um das Spiel jetzt hier gucken zu kommen. Also das ist schon unheimlich beeindruckend, das muss man schon sagen.
Auswärtsfahrten habt ihr für die Behindertenfans, denke ich, früher auch mal mehr veranstaltet als heute, weil das ist einfach ein Unterschied, ob du nach Stuttgart fährst oder nach Strahlen oder nach Rödinghausen, bei allem Respekt.
Ja, das ist leider so. Also der Anreiz zu sagen, wir fahren jetzt irgendwo aufs Dorf, ich will jetzt gar keinen großen Verein nennen und gar keinen, um Gottes Willen, nein, aber es ist natürlich was anderes, ob du jetzt irgendwo ins Dörfchen fährst, 150 Kilometer entfernt, oder ob du sagst, wir fahren jetzt nach Karlsruhe oder wir fahren nach Bremen. Oder der Anreiz war natürlich damals da schon ein bisschen anders und das hat leider etwas nachgelassen. Also das wäre wirklich nochmal schön, wenn man so eine Tour machen kann.
Das heißt, ihr bietet auch nach wie vor eine Regionalliga-Touren an oder werden die auch nicht mehr so nachgefragt oder fehlt das da einfach bei den Gegnern dann halt auch an vernünftiger Infrastruktur?
Die anderen Vereine in der vierten Liga haben gar nicht so viel Rollstuhlfahrer und ich glaube, die denken auch gar nicht, dass irgendein Rollstuhlfahrer von Alemannia dann auch auswärts gucken kommt. Die fragen gar nicht Rollstuhlfahrer-Tickets, wenn wir dann halt, also unsere Fanbetreuung, also die kümmern sich und machen die Anfragen und sagen, wir brauchen 8 Rollstuhlfahrerkarten. Ich glaube, dann denken die mal 8 Rollstuhlfahrerkarten. Die haben dann Karten, aber das sind keine Rollstuhlfahrerkarten, das sind einfach ermäßigte Karten, weil die haben ja auch keine Rollstuhlplätze teilweise. Wir haben so oft in den Innenraum gesessen, wo wir gedacht haben, oh je, hoffentlich kommt der Ball jetzt nicht, ne? Weil einfach die Gegebenheiten teilweise nicht so sind, wie sie eigentlich hier bei uns sind, ne? Muss man einfach sagen.
Weil in der Regionalliga treffen ja nicht nur Vereine aufeinander, für die die Regionalliga das höchste aller Gefühle ist und die anderen, ich sag mal, die gefallenen großen Vereine, sondern natürlich auch ganz unterschiedliche Infrastrukturen.
Ich sag mal, die anderen Vereine, die wissen, oh, da kommt Alemannia als, ja, super Verein. Die sagen, oh, die bringen viele Fans mit und gut, wir haben nicht immer so eine gute Lobby, ne? Aber das ist einfach so, dass es auch nicht so publik gemacht wird wahrscheinlich, ne? Dass man auch viele Rollstuhlfahrer dabei hat.
Wenn du es gerade mal ansprichst, Alemannia hat ja manchmal eben Fans, wo man sagt, ja, die sich gut benehmen können, sind leider zu Hause geblieben. Fällt dieses Ansehen auch auf die behinderten Fans dann zurück? Völlig ungerechtfertigt natürlich, aber leiden die da auch drunter?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die jetzt, die werden jetzt nicht beschimpft. Also wir haben auch ein paar Rollstuhlfahrer bei, die sind auch schon mal böse. Nicht, dass die auf dem Platz laufen, nein, aber die schimpfen auch schon mal ganz gut. Und wir sitzen ja quasi in der ersten Reihe hier am Tivoli. Und dann muss ich den einen oder anderen auch schon mal bremsen, wenn die den armen Linienrichter ziemlich beschimpfen. Wo ich sage, Leute, haltet euch ein bisschen zurück. Also die können das auch, die können auch ganz böse sein. Aber andere Gästefans würden jetzt nicht jetzt groß auf die Rollstuhlfahrer oder das so über einen Kamm scheren. Das jetzt nicht so. Nee, das geht.
Jetzt muss ich mal fragen, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen irgendwann?
Ja, wie bin ich zum Fußball gekommen? Also, ja, ich habe selber auch in der Jugend, jetzt nicht im Verein, aber ich bin in einem Dörfchen groß geworden. Das hat 600 Einwohner. Wir waren mit 3 Mädels und sonst hatten wir 15 Jungs. Ja, und wenn wir auf der Straße spielten, gingen die Jungs auf den Bolzplatz. Und wir Mädchen haben dann gedacht, ja toll, was machen wir denn jetzt? Und wir hatten nichts bei uns. Wir hatten keine Einkaufsstraße oder sonst irgendwas. Wir hatten einen Tante-Emme-Laden, eine Kreuzung und eine Telefonzelle. Das ist auch heute noch so. Und ja, dann hieß es, wollt ihr mitspielen? Ja, und dann haben wir mitgespielt. Und das war, ja, das fanden wir einfach toll. Wir waren eh immer, ich selber bin so ein Draußenkind. Also ich bin mehr draußen als drinnen. So ist das dann auch die Interesse vom Fußball gekommen, ne? Also, dass man sich da auch für interessiert hat. Ich muss jetzt ein bisschen eingestehen, dass man so ein bisschen den Faden verloren hat, so zur ersten und zweiten Liga. Natürlich interessiert man sich da noch für, aber wenn ich teilweise jetzt mal Fernseh gucke und gucke mir dann mal ein Spiel von der ersten Liga an, dass ich dann oft zu meinem Mann sage, du Uwe, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich kenne die Spieler gar nicht. Also das kommt dann schon mal vor. Da hat man so ein bisschen den Anschluss verloren. Aber das ist wahrscheinlich auch, weil wir in Anführungsstriche jetzt die Ligen halt drunter spielen. Deswegen.
Mit wem bist du länger zusammen? Mit Alemannia oder mit Uwe?
Da muss ich ehrlich sagen, mit aller Manie, ja. Also ich habe den Uwe, ja, das ist, hört sich lustig an, ne? Also mit Uwe bin ich jetzt 6 Jahre verheiratet und wir sind 9 Jahre zusammen. Also die Alemannia hatte ich schon vor Uwe. Und ja, aber mehr oder weniger kennengelernt haben wir uns auch bei der Alemannia. Es ist wirklich so, eigentlich durch unsere Brüder, ne? Die sind das eigentlich schuld. Ja, und das war damals noch ein Spiel von der zweiten Mannschaft von Alemannia. Ich hatte dann ein bisschen Langeweile und bin dann auch noch die zweite Mannschaft gucken gegangen. Und da war Uwe, ja. Und so ist das Ganze entstanden, ja. Also es war auch total klasse, als wir geheiratet haben. Da haben die ganzen Rollstuhlfahrer ein Riesenglas gemacht, alles in schwarz-gelb und hatten dann Geld drin gesammelt und eine Riesenschleife drauf und hatten ein schwarz-gelbes Herz mit Petra und Uwe. Das haben sie dann hier im Rollstuhlblock aufgehangen und dann Stadiondurchsage, hatten uns im Tivoli Echo und in unserer Zeitung mit Bild dann Glückwünsche ausgerichtet und dann kam die Mannschaft und dann haben wir von der Mannschaft auf unserem Hochzeitsbild, das war als Leinwand gemacht, hat die ganze Mannschaft dann unterschrieben. Also es war schon toll. Also deswegen verbindet Alemannia jetzt nicht nur meine Ehe, ja, es ist wirklich, ja, nicht nur Fußball und Ehe, ja.
Gehörst du denn auch zu den Fans, die dem alten Tivoli noch so ein bisschen nachweinen?
Ja, natürlich, das muss man sagen. Also es war schon, es war unser Wohnzimmer, ja, es war einfach alles enger beieinander, die Atmosphäre, ja, klar, wenn hier die Hütte voll ist, ist es hier auch mega laut und toll. Aber es war einfach auf dem Tivoli, also auf dem alten Tivoli alles enger beieinander und ja, es hatte schon irgendwas. Es ist schon schade. Ich wäre gerne da geblieben. Man hätte da ein bisschen aufstocken können, aber hätte vielleicht da bleiben sollen. Es war schon Kult, ja.
Das haben wir dich ja als eine kennengelernt, die wirklich in ihrem Ehrenamt auch aufgeht, die unglaublich engagiert rüberkommt und man merkt auch, mit wie viel Herz du wirklich dabei bist. Aber überlegst du auch manchmal, wird man so ein Ehrenamt doch irgendwann wieder los?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe schon das ein oder andere Mal gedacht, so jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt hörst du auf. Jetzt wird es mir vielleicht zu viel, weil der Tag ist ja, ich sag mal, wenn samstags 14 Uhr gespielt wird, ist man um 11 Uhr hier. Man kann vorher nichts machen und wenn man nach Hause kommt und wir räumen alles weg und die ganzen Behälter werden ausgespült und, ist es schnell 17 Uhr, 17.30 Uhr, ehe man wieder zu Hause ist. Also man hat dann nichts mehr von diesem Tag, ne? Und wenn man dann Familie hat und will man sich ja dann auch nochmal treffen und wenn man auch schon Oma ist und schon Enkelkinder hat, dann wird man die ja auch nochmal gerne sehen und dann ist die Zeit oft ein bisschen begrenzt. Und da habe ich wirklich schon das ein oder andere Mal gedacht, sollst du aufhören? Und dann denke ich, nee, das kannst du denen nicht antun. Dann müssen wir eben so mal ein bisschen den Gang zurücklegen, dass man sagen, okay, auswärts fahre ich jetzt mal nicht mehr so mit, dass du auch mal ein freies Wochenende hast. Ja, und das klappt jetzt eigentlich wieder hervorragend. Also ich höre nicht auf, nein.
Der FC Bayern. Wieder einmal deutscher Meister. Keine aufregende Saison für die Fans. Doch das Beste an der vergangenen Saison war, man durfte zum Ende wieder uneingeschränkt ins Stadion. Das gilt auch für den Bayern-Fanclub Rollwagerl 1993 und seine mehr als 800 Mitglieder. Die haben in den fast 30 Jahren ihres Bestehens einiges auf die Beine gestellt. gemeinsam mit dem Verein und angetrieben von ihrem Selbstverständnis. Denn 800 Mitglieder sind halt auch 800 Experten für Inklusion. So definiert es Kim Krämer, der Vorstand des Rollwagerl.
Am Anfang haben sie es gemacht, wie viele andere Fans auch. Um an Tickets für die Spiele des FC Bayern zu kommen, gründeten sie einen Fanclub.
Und dann haben die 7 Kollegen sich zusammengesetzt und haben den Fanclub Rollwagerl 93 gegründet.
Berichtet Kim Krämer, der erste Vorsitzende des Rollwagerl 93 e.V. und reisefreudig, wie es sich für einen Bayern-Fan gehört. Denn die meisten Anhänger der Münchner kommen ja bekanntermaßen von außerhalb. Kim wohnt im Fränkischen.
Für mich ist jedes Heimspiel eine Auswärtsfahrt sozusagen. Aber anfangs war das so, dass erstmal Umgebung München war und München direkt. Mit der Zeit hat sich das dann natürlich verbreitet. Wir haben Mitglieder aus England, Niederlande, Frankreich, Belgien. Wir sind aktuell 870 circa. Davon sind es noch circa 800 Rollstuhlfahrer. Aber wir haben auch seit ein paar Jahren natürlich den inklusiven Gedanken mit fortgeführt und sind nicht mehr beschränkt auf nur Rollstuhlfahrer, sondern wir haben uns natürlich auch geöffnet. Und bei uns ist jeder willkommen und wir haben auch Menschen mit Hörbehinderungen, Lernbehinderungen oder Lernschwierigkeiten und so weiter, Gehbehinderungen.
Und auch Menschen ohne Behinderung sind hier Mitglied, denn auch das ist Inklusion. Von Beginn an entwickelte sich ein guter Kontakt zum Verein und zu dessen damaligem Fanbeauftragten, dem früheren Keeper Raimund Aumann. Als Ergebnis des vertrauensvollen Miteinanders stand die Mitsprache des Rollwagerl-Fanclubs beim Bau der Allianz Arena.
Also Made by Rollwagerl ist natürlich der Rollwagerl-Shop einzigartig in der Bundesliga. Das ist ein Treff für alle Fans mit, ohne Behinderung, auswärts, Heimspiel, FC Bayern-Fan. Und da ist Austausch vorm Spiel, nach dem Spiel, Freude bei einer Niederlage, die ja äußerst selten vorkommt, auch mal trösten und dann wieder mit dem Kopf oben nach Hause gehen fürs nächste Spiel. Ja, das ist so die einzigartige Sache und es gibt immer Verbesserungen, die wir so, wir haben ja 800 Experten und ich bin der Sprecher sozusagen. Da gibt es immer Verbesserungsvorschläge und dann wird es weitergetragen, geprüft und im besten Fall umgesetzt.
Kim Krämer ist da auch gleich so etwas wie sein erster Ansprechpartner, denn er ist auch Behinderten-Fanbeauftragter des FC Bayern. Ob diese Doppelfunktion wirklich immer alles leichter macht, das sei mal dahingestellt.
Man braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl vielleicht, aber im Endeffekt bin ich ja auch selber Rollstuhlfahrer und da weiß ich ja auch, was es ankommt. Und deswegen, wenn was zur Aussprache kommen muss, dann kann man das schon sagen.
Und du bist auch einer für den diplomatischen Dienst.
Absolut. Ich wäre ein guter Diplomat, sag ich mal so.
Die Zeit der Pandemie hat der Rollwagerl dazu genutzt, die eigene Digitalisierung voranzutreiben. Das betrifft die Website, aber auch den Teil des Ticketings, der in den Händen von Kim Krämer liegt.
Also wir haben 100 Tickets von 227 verfügbar in der Allianz Arena. Und wir haben auch dadurch jetzt ein digitales, barrierefreies Ticketsystem installiert. Wir machen das jetzt auch online, per E-Mail, per Fax und auch per Anrufbeantworter.
Sich abseits der Spieltage weiter zu öffnen, das hat sich der Fanclub vorgenommen. Einen Probelauf dafür gab es im letzten Oktober auf dem Campusgelände des FC Bayern, wo die Talente ihre zukünftigen Fans einmal kennenlernten.
Und zwar habe ich da Kontakt mit dem Peter Pech, ist ein Pädagoge am Campus und wir haben uns dann dafür entschlossen, dass wir eine Führung, ein gemeinsames Abendessen und ein Spiel verfolgen können am Campus der U19. Es war ein Spieler, der die Führung mitgemacht hat, alles erklärt hat, der war dann auch noch mit uns zum Essen. Für die Fans vom Rollwagerl war das ein tolles Erlebnis, weil auf der Haupttribüne kam zum Beispiel Hasan Salihamidžić vorbei um 11 Uhr morgens zum Spiel, weil sein Sohn mitspielte, oder Augenthaler war da. Martin Demichelis war kurz da und Hamid Aldintop und alles ganz familiär. Jeder hat ein Foto bekommen, die Mannschaft hat applaudiert.
Für viele der jungen Spieler war es erstaunlicherweise der erste Kontakt mit Menschen mit Behinderungen. Allein deshalb soll der Aktionstag zwischen Campus und Rollwagerl 93 e.V. nur ein Anfang gewesen sein.
Die meisten von euch kennen ihn nur noch aus den Erzählungen von Eltern oder Großeltern, den Schwarz-Weiß-Fernseher. Weiß war weiß und schwarz war schwarz und alle anderen Farben wurden als Grautöne wiedergegeben. Die roten und gelben Karten beim Fußball sahen sich daher sehr ähnlich, weshalb die Schiedsrichter die gelbe in der Brusttasche hatten und die rote in der Gesäßtasche. Daher soll auch der Spruch kommen, er hat die Arschkarte gezogen. Aber so konnten alle am Fernseher aufgrund der Geste rot von gelb unterscheiden. Fernsehtechnisch ging das damals nicht anders. Heute sehen wir alles schön bunt. Jedoch nicht alle von uns. Und zwar diejenigen nicht, die eine Farbsehschädigung haben, etwa eine Rot-Grün-Blindheit. Und das sind mehr Menschen als vermutet. Jede 200. Frau und jeder 12. Mann. Für sie ist die bunte Fußballwelt eine große Herausforderung. Am Fernseher, im Stadion, auf der Tribüne oder auch auf dem Rasen. Der Interessenverband Farbsehschwäche und Farbenblindheit setzt sich für Erleichterungen nicht nur im Fußball ein. Heinz Schindler hat Markus Stramann getroffen und wollte zuerst das wissen, was fast alle wissen wollen, wie er die Welt generell farblich wahrnimmt.
Immer ganz subjektiv sehen wir schon alles farbig, in einem begrenzten Umfang, sage ich jetzt mal. Zumindest so, dass bei mir ist es bei der grünen Schwäche so, dass Rot und Grün eigentlich eher, ja, wenn sie zusammen sind, zur selben Farbe oder ein bisschen hellerer oder dunkler Farbton von dem einen oder dem anderen werden.
Das heißt also, Farbbeschreibungen helfen dir hier und da gar nicht weiter?
Nicht so wirklich. Also es ist so, dass ich oder generell auch so andere Betroffene, dass wir uns relativ schwer damit tun, auch in Farben zu denken. Also wenn du jetzt sagen würdest, gib mir mal den roten Ball da, dann wäre es eher für mich sowas wie, was willst du jetzt von mir? Dass es für uns eigentlich eher so der Ball ist, als jetzt der rote Ball oder andere Objekte, die eine Farbe haben. Also Farbe ist eigentlich für uns nicht so dieses primäre Erkennungsmerkmal, wie es für andere ist.
Und das ist auch eine Erbkrankheit? Ich glaube, die allermeisten wissen es überhaupt nicht.
Genau. Ein bisschen Biologie. Es gibt ja das X-Chromosom und das Y-Chromosom. Frauen haben zwei X-Chromosome und die Farbsehschwäche ist eben ein Gendefekt auf ein X-Chromosom. Und die Farbsehschwäche ist beim Mann deutlich häufiger als bei der Frau. 8% der männlichen Bevölkerung sind in etwa betroffen. Bei Frauen sind es nur 0,5%. Also jeder 12. Mann, kann man sagen, und jede 200. Frau. Und das hängt eben damit zusammen, dass die beiden X-Chromosomen von der Frau, da kann das eine den Gendefekt von dem anderen ausgleichen. Und bei Männern fehlt halt beim Y-Chromosom diese Erbinformation, dass du es ausgleichen kannst.
Nun ist das eine Beeinträchtigung, die sieht man dir oder sieht man einem Betroffenen nicht unbedingt an. Ich kann mir gut vorstellen, das führt dann dazu, dass man oft was erklären muss oder sich erklären muss, vielleicht auch versucht, das zu vermeiden erst einmal. In der Summe nervt das, oder?
Ja, klassisches Beispiel, was ich gerne mal habe. Vor Corona war es ja noch öfter mal so, dass wenn man eingekauft hat, dass nicht viel los war, dass die Kasse leer war, aber eigentlich stehst du da und fragst dich jetzt, wo ist jetzt geöffnet, weil du es einfach nicht siehst. Früher gab es ja noch so, dass es diese Schilder am Kassenband gab, wo stand Kasse geschlossen, aber mittlerweile ist es oft so, dass in den Supermärkten die Kasse nur noch dadurch gekennzeichnet wird, dass ein rotes oder ein grünes Lichtlein brennt und du siehst eben nicht das Zweite zum Vergleich, dass es wie bei der Ampel wäre, weil das ist das, was viele fragen. Ja, wie ist es im Straßenverkehr? Im Straßenverkehr ist es aber eben so, dass Rot und Grün nie zusammenleuchten an der Ampel. Deshalb ist eigentlich die Ampel weitestgehend problemfrei für uns. Aber so im Laden, wo es entweder nur Rot oder Grün gibt, was für mich eigentlich nur Licht ist, gibt's denn die Situation, wo ich mich denn an eine Kasse stelle, wo ich dann zu hören kriege, dass ich bitte die anderen nehmen soll, weil ja hier jetzt geschlossen wird. Und wo ich dann denke, ja, ich sehe es nicht, ich weiß es nicht.
Nun sind die Herausforderungen im Alltag das eine. Für dich als Fußballfan hat dann aber sogar der Fußball oder der Sport auch noch eine Herausforderung. Oder anders gesagt, wenn Werder Bremen in Grün spielt und Leipzig in Rot, dann kannst du eigentlich nach Hause gehen.
Ja, im Stadion geht's manchmal noch eher, je nachdem auch, wo es ist. Wenn es jetzt die andere Stadionseite ist, also gegenüber von der Kurve, dann je nach Lichtsituation eigentlich keine Chance. Wenn es direkt vor mir ist, geht's eigentlich einigermaßen, aber es ist nicht gut. Es ist oft nur in Hosen gucken, weil sich oft glücklicherweise noch Werder dann eine weiße Hose anhat, dass du immerhin da noch ein bisschen einen Unterschied erkennen kannst. Aber man muss sich vorstellen, wenn man 90 Minuten oder noch länger sich eigentlich nur auf die Hosen konzentrieren kann, dann ist das anstrengend und macht eigentlich auch keinen Spaß. So problematischer ist es wirklich am Fernseher, teilweise auch, weil, das habe ich jetzt durch die letzte Zeit gemerkt, wenn keine Fans da sind, weil ich zumindest für mich glaube, dass ich auch viel über die Stadionatmosphäre einschätzen kann, mitnehmen kann, ob jetzt eine Situation ist, die Gefahr bringt. Aber wenn ich dann zum Beispiel ja unterwegs bin, auch mal ein Spiel auf dem Smartphone gucken möchte oder auch am Fernseher, da hast du dann schon die Probleme, dass du es nicht auseinanderhalten kannst. Vor allen Dingen, wenn es kleiner wird, vermischt es sich immer mehr oder auch, ja, wenn du mit Kumpels zusammen guckst, willst du dich auch nochmal unterhalten. Aber eigentlich ist es dann so, dass du dich schon so drauf konzentrieren musst, dass du eigentlich nichts anderes machen kannst. Und dass du vielleicht nebenbei auf dem Fernseher guckst und aus dem Augenwinkel was siehst, das ist eigentlich zumindest beim Fernsehgucken und eigentlich auch im Stadion, hast du da eigentlich keine Chance.
Mal ganz konkret, welche Farbkombinationen gehen und welche nicht?
Hauptsächlich geht es wirklich um den Kontrast. Problematisch ist Rot gegen Schwarz. Es gab mal ein Spiel vom SC Freiburg gegen Wolfsburg. Es ist ein dunkelgrün, wie ich mittlerweile weiß, von Wolfsburg, was eigentlich für uns ja eher so ein Schwarz ist, was sehr problematisch war. Und das Grün von Wolfsburg, was man klar als grün identifizieren wollte, weil es eigentlich relativ hell ist, ist zum Beispiel dann gegen so ein Rot oder auch häufiger gegen rote Teams unproblematischer als zum Beispiel ein schwarzes Trikot. Deshalb kann man da sagen, ganz klar, Rot gegen Schwarz ist zum Beispiel eine schwierige Kombination oder eben gegen dunkle Farben. Rot gegen Grün ist problematisch. Grün gegen Weiß wäre gut. Grün gegen Gelb geht eigentlich auch. Also eigentlich geht es hauptsächlich darum, dass genug Kontrast zwischen den beiden Trikotfarben oder zwischen der Spielkleidung der beiden Teams ist.
Kontrast zwischen den Spielern, bei einer Rot-Grün-Schwäche aber auch sicherlich Kontrast vom Rasen.
Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich die Spieler gar nicht gesehen habe, aber das ist teilweise schon sehr, ist, dass die mit dem Rasen verschmelzen und ja, dass es da eben Probleme gibt, das vom Rasen zu unterscheiden. Aber eigentlich problematischer ist in solchen Situationen wirklich zum gegnerischen Team oder auch teilweise manchmal auch zum Torwart oder zum Schiedsrichter. Ich glaube, diesen Problem zum Rasen, dafür müsste man rote Trikots verbieten und wenn man bedenkt, wo der größte Primus in Deutschland spielt, ich glaube, dass wir denn da wenig Chancen bei sowas hätten. Und das ist eigentlich auch das, was wir nicht wollen. Eher so im bewussten Umgang mit den Farben.
Und gibt es ja mittlerweile immer mehr Sondertrikots, Dritttrikots, Trikots, die mit den Vereinsfarben gar nichts mehr zu tun haben teilweise. Macht das euch die Sache leichter, solange der Kontrast gegeben ist, oder eigentlich schwerer, weil man sich vielleicht bei einer Mannschaft dann auch eine gewisse Farbgebung ja selbst für sich abgespeichert hat?
Ich weiß natürlich, dass zum Beispiel Bayern in Rot spielt und Werder in Grün. Das gibt von mir dann gerne mal diese Aussagen wie, ja, das Grün ist jetzt einfach etwas dunkler oder etwas heller wie das Rot, was denn für Normalsichtige komplett Wahnsinn ist, weil es eigentlich zwei komplett verschiedene Farben sind, die eigentlich für mich mehr oder weniger dasselbe sind. Und deshalb wäre es schon entscheidend, dass die Teams wirklich, zumindest wenn sie gegeneinander spielen, und dass dann nicht unbedingt ein Team in Rot spielen muss, wenn wer dann in Grün spielt.
Wenn wir gerade über Kontraste gesprochen haben, fällt mir ein, im Eishockey hat man das ja in der Regel so, dass Dunkel gegen Hell spielen muss. Also die Heimmannschaft, glaube ich, ist die dunklere, die Gastmannschaft die helle. Warum geht das beim Fußball nicht so einfach zu regeln wie beim Eishockey?
Das fragen wir uns natürlich auch. Von der DEL wissen wir, dass es da auch recht konkrete Vorgaben gibt, die sagen auch, die Trikots sollten in der und der Farbe sein, müssen, ich glaube, mindestens 80% weiß oder schwarz drin haben. Witzigerweise schreibt die DFL in ihrem eigenen Ligastatut auch, dass zwischen den beiden Teams genug Kontrast sein muss, sodass sie klar voneinander zu unterscheiden sind, was eben für uns definitiv nicht der Fall ist. Und da gibt es auch Situationen, wo auch Normalsichtige Probleme haben.
Um das dann zu verbessern, liegt der Ball dann bei der DFL, die es ja in den Statuten stehen hat. Liegt er dann bei ihr, weil sie diese Statuten offenbar nicht hartnäckig genug umsetzt, oder einfach bei den Vereinen, weil die einfach so machen wie bisher?
Ich glaube, so die ersten E-Mails, die ich geschrieben habe, sind gut und gerne mal 10, 12 Jahre her. Und eigentlich so, was ich die Jahre über erlebt habe, ist, dass wenn du einen Verein geschrieben hast, haben sie gesagt, da ist die DFL für verantwortlich. Die DFL schiebt es an die Schiedsrichter, also den DFB, und die sehen es dann wieder bei den Vereinen und bei der DFL. Also es ist eigentlich so ein Kreislauf, und der eine schiebt es auf den anderen, so was eigentlich für mich nicht die Lösung sein kann. Und die Vereine müssten da, weil es eben auch nicht nur die Trikots betrifft, zum Beispiel auch das Stadionumfeld oder auch deren Ticketshops, also das ist ein ganz weites Thema, die könnten natürlich darauf achten, dass die zum Beispiel gar nicht erst auf die Idee kommen, in Bremen in Rot zu spielen, oder wenn jetzt Werder wieder nach München fährt, dass sie da gar nicht erst in Grün antreten, dass sie gar nicht erst sagen, ja, wir möchten so spielen. Dann ist es natürlich so, dass der Schiedsrichter vor dem Spiel die Trikots freigeben muss, in so einem Online-Tool, was von der DFL kommt. Da wäre natürlich schon was, wo ich dann sage, in letzter Instanz ist der Schiedsrichter der, der eben das freigibt oder halt sein Veto einlegen kann, dass dann auch darauf geachtet wird, dass was da schon drin steht, dass das dann auch wirklich umgesetzt wird.
Ihr habt eine sehr schöne Seite aufgesetzt, www.farbsehschwäche.de. Die kann sich wirklich sehen lassen. Vor allem, man kann mal simuliert bekommen, wie jemand mit Farbsehschwäche die Welt eben wahrnimmt. So ein Mittel zur Sensibilisierung, das müsste doch eigentlich jetzt mal wirklich den Kick geben, auch gegenüber den Verbänden und Vereinen.
Ja, das ist unsere Hoffnung. Eigentlich müsste auch in jeder Mannschaft mindestens ein betroffener Spieler sein. Das heißt, ich sage immer so gerne, wenn der erste Spieler ausgewechselt wird, kannst du davon ausgehen, dass mindestens einer Betroffener schon auf dem Platz gestanden haben muss. Was mir dann eben bewusst wurde mit der Zeit, dass da, ja, ich mich dann erstmal mit befasst habe. Mir wurde klar, wie viel ich wirklich anders wahrnehme als meine Umwelt. Und das war so ein bisschen für mich dieser Punkt, mich da mit mehr zu befassen, und wo ich dann auch so merkte, du hast da im Leben, ne, diese Kassensituation habe ich ja zum Beispiel schon gesagt, oder auch im Online-Shopping, dass einfach Farben fehlen, dass du nicht weißt, was ist das jetzt wirklich für eine Farbe. Daraus kam das dann, dass ich mich mit 2, 3 Leuten mittlerweile zusammengetan haben, die eben auch betroffen sind, und dass wir gesagt haben, da müssen wir mehr tun, da müssen wir auch mehr aufklären.
Das heißt, wenn man in jeder Mannschaft oder in jedem Mannschaftskader statistisch 1 oder 2 farbsehgeschwächte Spieler hat, müsste man doch eigentlich den Weg in die Vereine sehr leicht finden können, es sei denn, die beiden sind gerade auch so drauf, dass sie sagen, ja, aber wir kennen ja die Spieler, wir gucken halt in die Gesichter, und dann spielt das so nicht die Rolle. So ein bisschen so, als wenn du Hosen gucken gehst.
Also es gibt einen Spieler auf diesem Profi-Niveau, von dem wir wissen, dass er betroffen ist. Der hat witzigerweise mal in Bremen gespielt, das ist Thomas Delaney. Und wir wissen, dass es in Deutschland, also eigentlich muss es ja mehr geben, aber beim SC Freiburg gibt es einen Spieler, weshalb Christian Streich gegen Augsburg einmal das Auswärtstrikot oder das dritte Trikot zu Hause getragen hat, weil er eben dieses Risiko nicht eingehen wollte. Aber ja, es ist eben so, wenn man versucht, an die Vereine ranzugehen, kann ich so sagen, ist der SC Freiburg der einzige Verein, mit dem ich mit einem Vertreter telefoniert habe bisher.
Wie weit kommst du bei allen anderen?
Von einigen habe ich Antworten gekriegt, dass es denen bewusst ist, dass es ihnen mehr oder weniger bewusst ist, dass sie da auch mehr tun müssten. Aber wenn ich bedenke, dass ich die komplette erste und zweite Liga mal angeschrieben habe und da circa ein Drittel mir geantwortet haben, ja, ist das ein bisschen schleppend und könnte da deutlich mehr sein.
Da ein bisschen mehr zu tun, stelle ich mir eigentlich jetzt im Vergleich mit anderen Inklusionsmaßnahmen doch relativ simpel vor, indem man einfach guckt, dass man Kontrast im Trikot hat.
Genau. Wenn man auch sieht, dass es in UK, also in Großbritannien, gibt es mit Colorblind Awareness auch eine sehr aktive Organisation. Die haben bereits 2016 gemeinsam mit dem englischen Fußballverband und der UEFA ein Leitlinienpapier rausgebracht, sind über 70 Seiten, auch in Deutsch verfügbar, wo eben problematische Kombinationen festgelegt sind, wo eben auch solche Sachen beschrieben werden, dass du Ordner nicht erkennen kannst, weil zum Beispiel sie rote Westen tragen, was auch ein Problem für uns ist. Oder dass du die Stadionbeschriftung nicht erkennen kannst, dass Blöcke in Farben genannt werden, dass du keine Tickets bestellen kannst, weil du eben nicht weißt, sind sie verfügbar, welches ist jetzt der Block. Das sind sehr einfache Sachen, wo du eigentlich teilweise auf die Kontraste achten kannst oder einfach mal einen Farbnamen dabei zuschreiben kannst oder eben schreiben kannst, ist verfügbar, ist nicht verfügbar. Also diese Maßnahmen kannst du einfach machen. Du brauchst dafür kein Stadion umbauen. Du brauchst, ja, eigentlich, wenn du überlegst, jedes Team hat eigentlich mittlerweile 3-4 Trikotsätze. Es braucht kein Team, sogar einen komplett neuen Trikotsatz zu designen, weil eigentlich die Farben schon genug da sein sollten.
Wohl wahr, Farben gibt es genug auf dieser Welt. Wir drücken die Daumen und wünschen all denen, die etwas zugunsten der Farbsehgeschwächten ändern können, einen raschen Durchblick. Das war's schon wieder bei BBAG, der Podcast. Danke fürs Zuhören, habt eine gute und vor allem gesunde Zeit. Aktuelle Infos wie immer auf bbag-online.de.